Kurz vor dem Angriff kam am 10. November ein namhafter Schriftsteller in den Hürtgenwald, Ernest Hemingway. Als Korrespondent für das Magazin Colliers hatte er schon über die Landung in der Normandie, die Einnahme von Paris und die Eroberung der Siegfriedlinie berichtet. Doch der Aufbruch in den deutschen Drachenwald hatte auch bei ihm dunkle Vorahnungen geweckt. Seinen Freund, Regimentskommandeur Colonel Lanham, plagten schreckliche Todesgefühle, die Stimmung war düster und sie hatte nichts mehr mit dem Siegesrausch früherer Treffen gemein. Hemingway, auf der Suche nach Material für seinen großen Roman über den Zweiten Weltkrieg, schrieb letztlich nie eine Reportage über den Hürtgenwald. Lediglich in einem seiner letzten Romane, Über den Fluss und in die Wälder, erwähnte er auf wenigen Seiten das Grauen der Waldkämpfe.
Wir bekamen eine gewisse Menge Ersatz, aber ich kann mich besinnen, dass ich dachte, es würde einfacher und zweckdienlicher sein, sie in der Gegend, wo man sie auslud, zu erschießen, als den Versuch machen zu müssen, sie von dort, wo sie getötet wurden, zurückzuschaffen und zu begraben.
In diesem Text ist nichts mehr von der Heroisierung des Krieges und des Mannesmutes zu spüren, für die Hemingway bekannt war. Als der spätere Nobelpreisträger Anfang Dezember zurück nach Paris kam, war er wochenlang nicht ansprechbar und litt vermutlich an einer Lungenentzündung. Er kehrte nur noch einmal während der Ardennenoffensive kurz an die Front zurück. Seinen großen Roman über den Zweiten Weltkrieg sollte er nie schreiben. Es ist immer wieder darüber spekuliert worden, inwieweit Hemingway die Linie zwischen Korrespondent und Soldat überschritten hat. Es wurde ihm sogar posthum vorgeworfen, er habe deutsche Kriegsgefangene erschossen. Tatsächlich hat sich Hemingway in Briefen geäußert. Er habe sowohl einen besonders frechen SS-Mann, der sich bereits ergeben hatte, wie auch einen flüchtenden jungen deutschen Soldaten erschossen. Später gab Hemingway an, 26 Deutsche, zum Schluss sogar 122 Krauts, wie er sie nannte, getötet zu haben. Abgesehen davon, wie Hemingway auf diese genaue Zahl gekommen sein will, ist bei all diesen Selbstbezichtigungen Vorsicht geboten, denn Hemingway war zu dieser Zeit durch seine Alkoholkrankheit, vor allem aber durch seine bipolare Störung, die letztendlich zu seinem Selbstmord führte, erheblich in seiner Wahrnehmung gestört. In manischen Phasen neigte er dazu, selbst dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die wüstesten Briefe zu schicken. Und obwohl die Selected Letters in den frühen 80ern veröffentlicht wurden, ließ sich bis heute kein einziger dieser Fälle beweisen. Professor William E. Cotey kommt in seinem 2002 in der Hemingway Review erschienenen Essay zu dem Schluss, dass das düstere Bild vom krautkillenden Hemingway am ehesten der Vorstellung des Romanautors von sich selbst entspricht. Tatsache ist, dass Hemingway schon während des Zweiten Weltkriegs dafür sorgte, die Legenden seiner Heldentaten in Umlauf zu setzen. So hat sogar sein Bruder Lester die von Hemingway erfundene Story wiedergegeben, Ernest hätte am D-Day an Omaha Beach gekämpft. In Wirklichkeit hatte er am 6. Juni 1944 die Kämpfe nur von einem Landungsboot vom Meer aus betrachtet. Im August 1944 kam es zum Zwischenfall von Rambouillet, wo Hemingway kurz vor der Einnahme von Paris eine Gruppe französischer Partisanen befehligt haben soll und dafür von anderen Korrespondenten angezeigt wurde. Es kam zu einer Untersuchung und am 4. Oktober 1944 zu einer Anhörung in Nancy. Hemingway wurde unter anderem vorgeworfen, er sei bewaffnet gewesen, habe seine Korrespondentenabzeichen entfernt und sich als Colonel anreden lassen. Hemingway, der unter Eid aussagte, konnte die Vorwürfe geschickt entkräften. In einer Nachkriegsversion des Vorfalls behauptete er jedoch, mindestens 200 Partisanen unter seinem Kommando gehabt zu haben. Dazu sein Korrespondentenkollege William Walton 1993 in einem Interview für die Kennedy Library.
Er war ein Geschichtenerzähler. Er wusste nicht, wo Wahrheit und Dichtung aufhörten. Und immer wieder, wenn wir zusammen waren, erzählte er mir eine Geschichte und dann schaute ich ihn befremdet an und er sagte, »Du glaubst mir nicht, oder?« Und ich sagte, »Nein, tue ich nicht.« Er sagte, »Da hast du aber total recht.«
Der wahrscheinlichste Vorfall, bei dem Ernest Hemingway zur Waffe griff, scheint sich ausgerechnet im Hürtgenwald abgespielt zu haben. Nach den verlustreichen ersten Tagen, während derer Lanham seine 3 Bataillonskommandeure und viele weitere Offiziere und Soldaten verloren hatte, ordnete er für den 19. November 1944 eine Kampfpause an und verlegte seinen Gefechtsposten in den Bereich Rabenheck westlich des Wehetals. Bei Einbruch der Dämmerung wurde dieser plötzlich von versprengten deutschen Soldaten angegriffen. Als Lanham während des Feuerüberfalls zu seinen Leuten eilte, sah er Hemingway mitten unter ihnen. Und dieses Mal war er bewaffnet und benutzte diese Waffen, so das Zitat aus den Lanham Papers der University of Princeton. Doch auch hier tut sich eine Kontroverse auf. William Walton, Autor der berühmten Time-Reportage über die Einnahme von Großau, behauptete 1993:
Wir, er und ich, haben nie während der gesamten Hürtgenwaldschlacht eine Waffe getragen. Ich kann das bezeugen.
Ebenso verwunderlich ist, dass dieser Vorfall, der alle Insignien einer Hemingway-Story trägt, ein böser deutscher Hinterhalt im finsteren Märchenwald und die heldenhafte Verteidigung des Regimentsgefechtsstands durch Hemingway, nirgendwo in seinen Geschichten vorkommt. Lediglich in einem Brief an Lanham von 1945 gibt es eine vage Andeutung. Doch hätte man Hemingway in diesem Fall noch nicht mal einen Vorwurf machen können, denn die Abwehr eines deutschen Überfalls weit hinter der Frontlinie durch einen Reporter hätte vor jedem Gericht der Welt als Notwehr gegolten. Wenige hundert Meter weiter südlich befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Autor im Hürtgenwald, der junge Jerome D. Salinger, der als Mitglied des Counterintelligence Corps, das ist der militärische Spionageabwehrdienst, dem 12. Regiment zugeteilt war. Er hatte Hemingway bereits in Paris getroffen, und es gibt Hinweise darauf, dass sich der alte und der kommende Meister der amerikanischen Literatur hinter den Kampflinien getroffen haben. Salinger soll die ersten 6 Kapitel seines späteren Welterfolges »Der Fänger im Roggen« im Hürtgenwald erarbeitet haben. Jedenfalls hat er sich später folgendermaßen geäußert:
»Wann immer ich ein leeres Schützenloch vorfand, begann ich zu schreiben.«
Der erste Übersetzer der deutschen Ausgabe war ausgerechnet Heinrich Böll, der nach dem Krieg ein Haus in Großau besaß und vermutlich gar nicht wusste, dass die Legende der nordamerikanischen Literatur nur wenige Meter entfernt davon gekämpft hatte. Die brutalen Kämpfe im Hürtgenwald waren an Salinger nicht spurlos vorbeigegangen. 1945 war er für einige Monate in psychiatrischer Behandlung und sein Biograf Ian Hamilton, auf der Suche nach J.D. Salinger, sieht die große Wandlung, die dieser durchmachte, vom begabten satirischen Autor der frühen 40er Jahre zum Weltschriftsteller der Nachkriegszeit, in den fürchterlichen Erlebnissen in und um Großau herum begründet.
Gehen Sie nun weiter, bis Sie an die markante 180-Grad-Kurve kommen, an der Sie das Filmdokument E3